Liebe Gemeinde, der 9. November ist ein Schlüsseldatum in der Geschichte unseres Volkes. Am 9. November 1918 dankte der deutsche Kaiser Wilhelm ab und flüchtete ins Exil nach Holland. Am 9. November 1923 marschierte Adolf Hitler mit seinen Anhängern auf die Feldherrnhalle in München zu. Der Marsch wurde damals von der Bayerischen Landespolizei gestoppt. Bei dem Gefecht in der Münchner Innenstadt kamen insgesamt 20 Männer ums Leben. Am 9. November 1938, dieses Datum ist uns schon vertrauter, fand die sogenannte Reichspogromnacht oder Reichskristallnacht statt. Dabei wurden damals im ganzen Deutschen Reich von den Nazis Gewaltverbrechen gegen Juden durchgeführt, auch viele Synagogen zerstört und verbrannt. Und am 9. November 1989, da fiel die Berliner Mauer. Und das war sicherlich einer der glücklichsten Tage in der jüngeren Geschichte unseres Volkes. Dieses Datum brachte vielen Menschen Freiheit. Dieses Datum rettete manchem das Leben. Der 9. November 1989 beseitigte den brutalen, waffenstarrenden Todesstreifen, den das kommunistische Regime mitten durch unser Land gezogen hatte. Heute feiern wir das 25. Jubiläum dieses Freudentages und wir danken Gott für das Geschenk der Wiedervereinigung. Wir danken Gott für den Zusammenbruch eines totalitären Systems, in dem damals viele Christen unterdrückt, behindert und in ihrer Freiheit massiv eingeschränkt wurden. Bis heute wird öffentlich darüber diskutiert, wie diese Geschichte zu deuten sei. Hatte Gott etwas mit dem 9. November 1989 zu tun? Vera Lengsfeld, damals Bürgerrechtlerin, hat das kürzlich so ausgedrückt. Sie sagte, über der friedlichen Revolution von 1989 war die Hand Gottes. Jeder, der dabei war, hat das gespürt. Und jeder, der sich daran erinnert, der kann das immer noch spüren, sagte Vera Lengsfeld. Dass damals kein Blut geflossen sei, bezeichnete sie als das größte Wunder, das uns widerfahren ist. Anders klingt das inzwischen bei Helmut Kohl, dem damaligen Bundeskanzler. Laut eines Berichts des Magazins Spiegel bezweifelt Kohl, dass die friedliche Revolution in Leipzig für das Ende der DDR-Diktatur mitverantwortlich war. Es habe wohl vor allem die wirtschaftliche Schwäche der Sowjetunion damals mit dafür gesorgt. Kohl wird mit folgenden Worten zitiert: Es ist ganz falsch, so zu tun, als wäre da plötzlich der Heilige Geist über die Plätze in Leipzig gekommen und habe die Welt verändert. So zitiert der Spiegel. So unterschiedlich kann man Geschichte deuten. Unbestritten aber ist, was damals passierte, das hat bis heute starken Einfluss auf das Leben vieler Menschen, was damals passierte, bis heute. Mancher würde heute nicht mehr leben, wenn das damals nicht passiert wäre. Es hat Einfluss bis heute. Mancher würde im Gefängnis oder im Konzentrationslager oder im gelben Elend in Bautzen sitzen, wenn das damals nicht passiert wäre. Mancher würde noch heute von der Stasi unter Druck gesetzt werden, seine Freunde zu bespitzeln, wenn das damals nicht passiert wäre. Mancher dürfte nicht Abitur machen und nicht studieren, weil er aus einer christlichen Familie kommt, wenn das damals nicht passiert wäre. Was am 9. November vor 25 Jahren geschah, das hat massive Folgen bis in unsere Familien hinein. Und sogar für Menschen, die 1989 noch gar nicht geboren waren, hat es massive Folgen. Also geschichtliche Ereignisse, das will ich damit sagen, können höchst persönliche Konsequenzen zeitigen für viele Menschen über viele Jahrzehnte hinweg. Heute Morgen werden wir über ein geschichtliches Ereignis sprechen, von dessen Auswirkungen nicht nur viele, sondern alle Menschen betroffen sind. Ausnahmslos alle. Dieses Ereignis liegt Jahrtausende weiter zurück als die diversen 9. November der deutschen Geschichte. Aber diesmal sind wir nicht auf verschiedene menschliche Geschichtsinterpretationen angewiesen, sondern Gott interpretiert es selbst. Gott selbst teilt uns in seinem Wort mit, wie wir dieses Ereignis richtig verstehen, wie wir es richtig deuten. Und das ist eben der Vorteil der Bibel, sie liefert uns nicht nur die Geschichtsberichte, sondern sie liefert uns gleich noch Gottes zutreffende Deutung mit. Und das geschichtliche Ereignis, um das es heute geht, hilft uns, Fragen zu beantworten, die uns tief in unserem Herzen bewegen. Zum Beispiel die Frage, wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Warum bin ich sterblich? Was hat es mit meinem Tod auf sich? Warum gibt es Leid in meinem Leben? Paulus sagt, du, das hängt mit einem bestimmten Ereignis aus der Geschichte zusammen. Und wenn du dein Leben verstehen willst, dann musst du dieses Ereignis verstehen, dann musst du diese Geschichte verstehen. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Römerbriefreihe zurück, Römer 5, Vers 12 bis Vers 21. Keine Sorge, wir werden heute nicht den ganzen Abschnitt auslegen, wahrscheinlich nur den ersten Vers. Dieser Abschnitt, der knistert geradezu vor Spannung, auch wenn er beim ersten Lesen nicht so leicht zu verstehen ist. Und wir werden in den nächsten Jahren mindestens 3 Wochen Schritt für Schritt zu entdecken versuchen, was Paulus hier sagt. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Wer diesen Abschnitt versteht, der wird vieles, was in seinem Leben ihn umtreibt, viel besser einordnen können. Wer diesen Abschnitt versteht, der wird sein Leben besser verstehen und auch besser bewältigen können. In den Versen unmittelbar davor, also Römer 5, 1 bis 11, hat Paulus begründet, warum jemand, der zu Jesus gehört, warum jemand, der an Jesus glaubt, Heilsgewissheit haben darf. Warum jemand, der sein Leben an Jesus Christus gebunden hat, von ihm sicher bis zum Ziel durchgetragen wird. Das entfaltet Paulus in dem Abschnitt davor, 1 bis 11. Und dann setzt er fort mit, und das ist auch im griechischen Text das erste Verbindungswort, darum, weil das gilt. Es ist also zwischen dem vorangehenden Abschnitt und dem folgenden eine ganz enge Verbindung hergestellt. Paulus will sagen, weil Gott seinen Kindern diese Sicherheit garantieren will, dass sie sicher im Himmel ankommen, wenn sie zu Jesus gehören. Darum hat er durch Jesus in einzigartiger Weise in die Geschichte eingegriffen. Darum war es nötig, dass Gott einen genialen Masterplan durchgezogen hat. Und vielleicht hat sich mancher seiner Leser auch gefragt, wie kann das sein, nach allem, Paulus, was du über Jesus sagst, wie kann das sein, dass ein einziger Mensch, und wenn es der Sohn Gottes ist, das Schicksal aller Menschen verändern kann? Wie kann es sein, dass ein Ereignis aus der Vergangenheit darüber bestimmen kann und soll und wird, was aus meiner Zukunft wird? Wie ist das möglich? Und hier kommt die Begründung. Und diese Begründung ist eben nicht von Menschen ausgedacht, sondern von Gott offenbart. Deshalb, sagt Paulus. Und heute werden wir nur die Verse 12 beziehungsweise bis 14 behandeln, aber 13 und 14 sind eigentlich nur noch eine kurze Ergänzung und Erklärung zu 12. Und dennoch möchte ich hier den ganzen Abschnitt einmal vorlesen. Und ich möchte Sie bitten, das in den nächsten Tagen einfach immer wieder, jeden Tag mindestens einmal, diesen Abschnitt zu lesen, damit Sie damit vertraut werden. Ich sage ganz vorweg, und das ist auch mir ein Trost gewesen, viele Ausleger sind der Überzeugung, dass diese Verse zu den schwierigsten in der ganzen Bibel zählen. Also das ist taucht immer wieder auf, diese Bemerkung in den Kommentaren, dass das mit die schwierigsten Verse im ganzen Neuen Testament zumindest sind. Und das hat dazu geführt, dass selten darüber gepredigt wird, dass viele einen weiten Bogen um diese Verse machen. Aber damit verzichten wir auf einen Schlüssel, auf einen ganz wichtigen Schlüssel zum Verständnis unseres eigenen Lebens. Und so wollen wir den Herrn bitten, dass er uns da hindurchhilft. Und ich lese den Text jetzt einmal so vor. Das ist die Schlachterübersetzung 2000, die ich Ihnen abgedruckt habe. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben, denn schon vor dem Gesetz war die Sünde in der Welt, wo aber kein Gesetz ist, da wird die Sünde nicht in Rechnung gestellt. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über die, welche nicht mit der gleichartigen Übertretung gesündigt hatten wie Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Aber es verhält sich mit der Gnadengabe nicht wie mit der Übertretung, denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, wie viel mehr ist die Gnade Gottes und das Gnadengeschenk durch den einen Menschen Jesus Christus in überströmendem Maß zu den vielen gekommen? Und es verhält sich mit dem Geschenk nicht so wie mit dem, was durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führt aus der einen Übertretung zur Verurteilung, die Gnadengabe aber führt aus vielen Übertretungen zur Rechtfertigung. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ein gewaltiger Text. Lasst uns noch einmal beten. Herr Jesus Christus, dein Wort ist so groß und danke, dass du uns dessen würdigst, dass du zu uns redest, dass du uns deine Offenbarung schenkst. Herr, hilf uns, dass wir es recht verstehen und leite uns auch, wenn wir jetzt durch die ersten Verse uns hindurcharbeiten wollen in diesen nächsten Minuten, dass du uns wirklich ansprichst und dass wir ehrfürchtig vor deinem Wort still werden und staunen, was du für uns bereithältst. Amen. Wenn man einen grob Überblick über diese Verse geben möchte, und wie gesagt, wir werden das in den nächsten Sonntagen Schritt für Schritt entfalten, dann ist der Kerngedanke der, es gibt eine Entsprechung, eine Analogie zwischen Adam und Christus. So gegensätzlich die beiden sind, man kann sich größere Gegensätze gar nicht vorstellen, aber jeder von ihnen hat als Einzelner unendlich viel bewirkt für die Menschheit. Das ist die Entsprechung. Man kann sagen, wie die Menschheit durch eine einzige Person in das Verderben hineingerissen wurde, kann sie auch nur durch eine einzige Person daraus gerettet werden. Genauso wie wir durch Adams Rebellion zu Gottes Feinden wurden, können wir durch Christi Rettungstat zu Gottes Kindern werden. Genauso wie wir von Natur aus in das Lager des ersten Adams gehören, kommen wir durch den Glauben in das Lager des zweiten Adams, nämlich Christus. Das ist die Entsprechung, die sich dahin durchzieht. Und in den ersten drei Versen erklärt Paulus nun die Seite des ersten Adam. Mehr werden wir heute gar nicht bearbeiten, nur den ersten Adam. Und dazu, das ist interessant, holt der Apostel weiter aus, als er ursprünglich geplant hat. Woran sehen wir das? Das sehen wir daran, dass Paulus den ersten Satz gar nicht vollständig zu Ende führt. Das würde man ihm also in einem Deutschaufsatz nicht durchgehen lassen. In der Rhetorik heißt das Anakulut, so ein Abbruch. Und die Übersetzer haben das angedeutet durch eine Klammer in der Schlachter. Ja? Also Vers 12 geht ja so los, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und irgendwann müsste man dann erwarten, so ist durch einen anderen die Rettung gekommen. Aber jetzt suchen Sie mal nach der Fortsetzung des Satzes, den finden Sie nicht. Da müssen Sie ganz weit runtergehen, diese Klammer überspringen bis zu Vers 18. Da nimmt Paulus das wieder auf. Da ist als ob er sagen würde, also, das ist noch sehr gut übersetzt, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die das Leben gibt. Also die Übersetzer haben, wie gesagt, diesen Abbruch erstmal durch eine Klammer eingedeutet. Warum führt Paulus in Vers 12 den Gedankengang erstmal nicht zu Ende? Müssen wir ja verstehen. Warum ergänzt er nicht gleich den zweiten Pol? Weil er merkt, diesen ersten Teil muss ich noch ausführlicher erklären. Ich muss das mit dem ersten Adam erstmal ausführlicher erklären. Bevor ich sagen kann, inwiefern Jesus der zweite Adam wurde, muss ich erstmal genauer erklären, was denn bitteschön der erste Adam bewirkt hat. Und deswegen diese etwas eigenartige Formulierung hier. Und darauf wollen wir uns heute Morgen konzentrieren. Was hat uns der erste Adam eingebrockt? Und die Antwort ist schlicht und ergreifend den Tod. Das hat uns eingebrockt. Die ersten drei Verse enthüllen uns, erklären uns, entfalten uns, warum unser Leben von der ersten Minute an vom Tod überschattet ist. Von der ersten Minute an. Warum haben viele Eltern Angst vor dem plötzlichen Kindstod? Weil unser Leben von der ersten Minute an vom Tod überschattet ist. Das ist die Wirklichkeit. Benjamin Franklin, der Politiker, hat ja bekanntlich gesagt, es gibt in dieser Welt nichts Sichereres als die Steuern und den Tod. Tod sicher. Sagen wir, das kommt so sicher wie der Tod. Martin Lloyd-Jones hat es so formuliert, diese Welt ist ein Ort von Friedhöfen. Warum muss das so sein? Der Tod ist universal. Warum? Auf einer Uhr findet sich die Aufschrift übersetzt, alle verletzen, die letzte tötet. Alle Stunden deines Lebens verletzen, die letzte tötet. Omnes vulnerant ultima necat. Und dennoch, obwohl das universal ist, obwohl das allen gilt, obwohl das eine Regel ohne Ausnahme ist, empfinden wir den Tod nicht als normal. Wir empfinden es als absolut anormal. Wir empfinden den Tod als Bedrohung. Und darum, seit der Mensch denken kann, versucht er, eine Antwort drauf zu finden. Wo kommt das her? Warum ist das das Grundprinzip des Lebens, der Tod? Woher kommt das Sterben? Woher kommt die Vergänglichkeit? Und die Erklärung, die meisten unserer Zeitgenossen so glauben, wenn sie sich mit den Leuten unterhalten, diese Erklärung ist maßgeblich von der Evolutionslehre bestimmt. Diese Erklärung geht allgemein etwas abgekürzt zu. Der Tod gehörte von Anfang an zum Leben dazu. Der Mensch war niemals vollkommen oder gar unsterblich, sondern er entwickelte sich eben aus tierischen Vorfahren. Für Tiere ist es normal, ihren Instinkten und Trieben zu folgen. Der Mensch hat sich darüber hinaus entwickelt. Bei ihm kommen noch Rationalität und Gewissen dazu. Und trotzdem bleibt in gewisser Hinsicht diese animalische, diese tierische Grundstruktur, die muss man eben weiter zivilisieren. Aber der Tod ist eigentlich kein Manko, kein Problem, sondern er ist notwendig für die Weiterentwicklung der Menschheit. Er gehört ganz normal dazu. Der Tod gehört ganz normal dazu. Man sagt immer so, der Tod gehört zum Leben. Ein sinnvoller Faktor im Kreislauf des Lebens. Der Mensch ist nicht wirklich gut oder schlecht, aber er ist entwicklungsbedürftig. Absolute Maßstäbe kann es nicht geben. Wer soll die setzen? Darum spielt auch die Kategorie der Sünde in dieser Erklärung keine Rolle. Eine Gesellschaft kann sich aber Regeln geben und andere auf diese Regeln verpflichten. Und die Regeln bestimmen eben die, die die stärksten Truppen haben. Da waltet der Sozialdarwinismus. Der Stärkste setzt sich durch und diktiert den anderen seine Regeln, was er für menschlich hält und woran sich gefälligst jeder zu halten hat. Und mit Hilfe der Political Correctness wird das dann durchgezogen. Und wie gesagt, der Tod gehörte schon immer dazu, als ein konstruktiver Faktor im Wechselspiel von Mutation und Auslese. Und deshalb ist es in gleicher Weise sinnlos, nach der ursprünglichen Herkunft des Todes zu fragen, und es ist erst recht sinnlos, dem Tod entkommen zu wollen. Der Physiker Carl Friedrich von Weizsäcker hat in einem Vortrag den Titel so genannt. In Anlehnung an dieses Sprichwort, über Tote soll man nichts außer Gutem sagen, hat er seinen Vortrag genannt, über den Tod soll man nichts außer Gutes sagen. De morte nihil nisi bene, über den Tod nichts nur Gutes. So Carl Friedrich von Weizsäcker. Das in etwa grob zusammengefasst ist die Antwort, von der die Mehrheit unserer Zeitgenossen heute ausgeht, wenn sie fragen, wo kommt der Tod her? Es gehört dazu. Und hier in Römer 5, Vers 12, was Sie vor sich haben, präsentiert Paulus uns nun Gottes Antwort. Und diese unterscheidet sich von der Evolutionsantwort wie Tag und Nacht, sich voneinander unterscheiden. Paulus sagt, unsere Situation, die wir heute erleben und erleiden, ist dadurch entstanden, dass drei Türen geöffnet wurden. Drei Türen geöffnet wurden, die nicht immer offen standen. Drei Türen. Drei Türen zum Tod. Das ist unser Thema, das ist die Überschrift. Drei Türen zum Tod. Wir wollen jetzt miteinander schauen, welches diese drei Türen sind. Schon in Vers 12 kommen, wie gesagt, alle drei Türen vor und 13 bis 14 sind dann nur noch eine ergänzende Erklärung. Das mag alle Hörer und Leser ermutigen. Also welches sind jetzt die drei Türen bis zum Tod? Als erstes beschreibt Paulus die Tür, durch die die Sünde gewissermaßen hineinspaziert ist in die Welt. Oder man sollte besser sagen, die Tür, durch die die Sünde hineingestürmt ist in die Welt. Denn es war kein Spaziergang, sondern es war ein Sturm. Die erste Tür ist, wenn Sie mitschreiben, Adam. Adam ist die erste Tür. Durch ihn ist die Sünde in die Welt eingetreten. Paulus schreibt, durch einen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen. Das ist die erste Tür. Adam ist die Tür, durch welche die Sünde überhaupt reingekommen ist. Es ist ein ganz starkes Verb, was Paulus hier verwendet. Reingedrungen, wie bei einer Invasion, hineingestürmt, eingedrungen. Die Sünde in die Welt durch diese Tür namens Adam. Das heißt, die Sünde war nicht immer da in der Welt. Es gab eine Phase in der Geschichte, in der die Welt ohne Sünde war, in der der Mensch ohne Sünde war. Das ist total im Gegensatz zum Evolutionsdenken. Es gab nicht immer den Tod, aber dann hat die Sünde eine Tür gefunden, die nicht verschlossen war. Und wie das historisch passierte, beschreibt das Alte Testament in seinem dritten Kapitel. Bruder Donder hat uns das eben ausführlich vorgelesen, 1. Mose 3. So spazierte die Sünde in die Welt durch die Tür Adam. Der Teufel startet einen Angriff, indem er Gott verleumdet und den Menschen verführt. Das erste Menschenpaar misstraut seinem Schöpfer, es verweigert ihm den bedingungslosen Glauben und das bedingungslose Vertrauen. Sie lassen sich von der Lügenpropaganda Satans zum Ungehorsam anstiften. Sie lehnen sich gegen Gottes Gebot auf. Und wir sehen sehr deutlich, diese Rebellion, die beginnt nicht mit den Händen, sondern sie beginnt in den Herzen. Satan zielt auf ihre Herzen. Bevor die Sünde zur Tat wird, ist sie immer Gedanke, Gesinnung. Wir sind Gesinnungstäter. Und kurz danach müssen sie feststellen, die Schlange hat sie betrogen. Das Paradies ist verloren. Die Folgen sind dramatisch, Trennung von Gott. Und diese Trennung hat weitere Folgen. Auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch ist nun schwer belastet und beschädigt. Jetzt ist die Sünde da. Sie ist eingetreten durch die Tür, über deren Balken steht Adam. Und nachdem die Tür einmal geöffnet wurde, lässt sie sich auch nicht mehr schließen. Sie ist da, die Sünde, mitten in der Welt. Das erinnert so ein bisschen an die alte Geschichte aus der griechischen Mythologie von der Büchse der Pandora. Nachdem man sie einmal geöffnet hatte, konnte man sie nicht mehr schließen. Jetzt ist die Sünde da. Und das meint Paulus mit dem ersten Satz, den sie da lesen, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Das ist die erste Tür. Das heißt nicht, dass die Sünde mit Adam begann. Die Sünde war vorher schon da. Wie es zur Rebellion des Teufels kam, das ist aber hier nicht Paulus' Thema. Das war eine Sache zwischen Gott und dem Satan. Das ist jetzt nicht Paulus' die Frage, der er nachgeht. Aber dass durch Adams Aufstand gegen Gott die Sünde eindrang in die Welt, das sagt er hier. Und natürlich war Eva auch beteiligt, aber Adam ist der Hauptverantwortliche. Adam hat die Führungsverantwortung in der Ehe. Der Mann ist das Haupt der Frau, wird Paulus später sagen. Und deshalb ist hier auch von Adam die Rede, da ist Eva immer mitgemeint, aber Adam wird zur Rechenschaft gezogen in erster Linie. Ihm hatte Gott das Gebot in erster Linie anvertraut. Er sollte das Haupt seiner Ehe sein, er sollte seine Frau in guter Weise auf Gottes Willen aufmerksam machen. Deswegen wird er hier auch benannt. Und merken Sie, die Sünde kam rein. Paulus spricht von der Sünde, als wäre die Sünde eine handelnde Person. Das ist interessant. Singular, personifiziert. Die Sünde dringt ein in die Welt. Später in 5,20 wird Paulus sagen, die Sünde regiert. Oder in 6,23, die Sünde kassiert einen Lohn. Oder in Römer 7, Vers 13, die Sünde tötet. Also die Sünde wird wie eine Person beschrieben. Ja, sie handelt. Die Sünde ist ein gefährlicher, aktiver Feind des Menschen. Weil ja letztlich auch eine Person dahinter steht, nämlich der Satan. Wir müssen die Sünde unheimlich ernst nehmen. Die Sünde hat starke Auswirkungen. Sie trennt den Menschen von Gott. Sie korrumpiert sein ganzes Wesen. Sie dreht seine ganze Natur um gegen Gott. Und die Folgen haben wir ja gelesen in Römer 1 und 2. Das haben wir ausführlich alles miteinander studiert, was die Sünde alles tut. Und von jetzt an wird es heißen, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Und unser Herr wird in Matthäus 15, Vers 17 sagen, dass aus dem Herzen des Menschen die bösen Gedanken kommen. Was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen, sagt Jesus, kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Unser Herz ist verdorben. Und in Epheser 2 wird Paulus schreiben, Epheser 2, Vers 3, wir waren Kinder des Zorns von Natur aus. Verdorben von Natur aus. Das ist die Situation. Und daran siehst du, sagt Paulus, wie ein einziges Ereignis in der Geschichte und eine einzige Person, nämlich Adam, ganz viel bewirken können, ganz viel. Und später wird er das dann zum Guten wenden und sagen, aber sieh, was auch ein Christus bewirken kann. Aber so weit sind wir noch nicht. Paulus spricht, das will ich auch nochmal deutlich sagen, von Adam als einer konkreten historischen Person. Adam ist keine mythische Figur. Adam bedeutet auf Hebräisch Adam, Mensch, weil er der erste Mensch war. Bei Adam steht hier eindeutig nicht als Sammelbegriff für die Menschheit, sondern er steht für eine konkrete Person. Die Bibelkritik hat versucht, sich diese Texte dadurch etwas vom Hals zu halten, dass sie gesagt hat, das sei nur so ein mythologischer Erklärungsversuch für Existenzfragen. Ja, und Adam und Eva wären keine wirklichen Personen. Aber ich muss wirklich deutlich sagen, wer die Texte ehrlich liest, der muss zugeben, dass Paulus und die ganze Bibel davon ausgehen, Adam war ein konkreter Mensch. Das Lukas-Evangelium führt den Stammbaum unseres Herrn Jesus zurück bis zu Adam. Und Jesus lehrt, dass am Anfang Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, Matthäus 19, als ein konkretes erstes Menschenpaar. Und Paulus sagt bei seiner großen Rede auf dem Areopag in Athen, Apostelgeschichte 17, Vers 26, Gott hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht entstehen lassen. Und hier in Römer 5, Vers 18 stellt der Apostel den Herrn Jesus und den Adam als zwei konkrete Personen einander gegenüber. Es ist also ganz klar, dass hier mit Adam und Eva konkrete Personen gemeint sind. Durch diesen Adam hat die Sünde Einzug gehalten in die Welt. Er war die Tür. Und jetzt kommt als nächste mögliche Frage auf, okay, aber wo ist denn dann die Verbindung, Paulus, zwischen Adams Sünde und meiner Sünde? Und das wird gleich deutlich werden. Die haben gesagt, drei Türen bis zum Tod. Die erste haben wir schon mal. Adam, durch ihn kommt die Sünde in die Tür. Nun die zweite Tür, wenn Sie mitschreiben wollen, das ist die Sünde. Die zweite Tür ist die Sünde selbst. Das ist nämlich der nächste Satz. Durch einen Menschen die Sünde, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist. Das ist also die zweite Tür. Die zweite Tür ist die Sünde. Erste Tür ist Adam, die zweite Tür ist die Sünde. Durch Adam kommt die Sünde in die Welt und durch die Sünde kommt der Tod in die Welt. Über der zweiten Tür steht Sünde und auch diese zweite Tür ist nicht mehr verschließbar. Nachdem die Sünde erstmal da ist, wird sie selbst zur Tür, durch die der Tod eindringt. Und hier steht wieder ein ganz starkes Verb. Hingelangt, durchgedrungen ist die Sünde und hat den Tod gebracht. Der Tod ist durch die Sünde hindurchgedrungen. Die Sünde ist die zweite Tür. Und damit ist klar, ihr Lieben, der Tod gehört nicht von Anfang an dazu. Das müssen wir sehr, sehr deutlich sehen. Der Tod gehört nicht von Anfang an dazu zum Leben. Es gab den Tod nicht schon immer. Der Tod kann auch nicht vor dem Menschen schon da gewesen sein, denn der Tod ist eine Folge der Sünde und die Sünde kam erst durch Adam in die Welt. Das ist völlig logisch. Adam war nicht von Anfang an sterblich. Und hier sehen Sie, wie das ganze Evolutionskonzept umgedreht wird. Die Evolution sagt, erst war der Tod da, Mutation und Selektion, Höherentwicklung und irgendwann mal der Mensch. Und die Bibel sagt es genau umgekehrt. Sie sagt, erst war Adam da, durch Adam kam die Sünde und durch die Sünde der Tod. Und Paulus macht gleich weiter. Er sagt, Leute, diese Auswirkung der Sünde beschränkt sich nicht etwa auf Adam und Eva allein, sondern sie greift auf die ganze Menschheit über. Der Tod zu allen durchgedrungen. Wie eine Epidemie. Wie Pest oder Cholera oder Ebola. Durchgedrungen zu allen ist der Tod. Und Paulus beschreibt dann diesen Zusammenhang zwischen dem Durchdringen des Todes zu Adam und zu uns. Er sagt, es ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen. Das heißt, die Art und Weise, das will Paulus hier sagen, wie der Tod damals in die Welt gekommen ist, nämlich durch die Sünde. Genauso ist der Tod auch zu allen Menschen durchgedrungen, auch durch die Sünde. Es ist das gleiche Prinzip. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Schritt jetzt verstehen. Paulus sagt, die Art und Weise, wie der Tod damals in die Welt gekommen ist bei Adam, nämlich durch die Sünde. Auf genau die gleiche Art und Weise ist der Tod dann auch zu uns durchgedrungen, nämlich durch die Sünde. Das ist die Logik. Bei uns, sagt Paulus, greift der gleiche Mechanismus, der gleiche Ursache-Wirkung-Zusammenhang wie bei Adam. Sünde, Tod, Sünde, Tod, Sünde, Tod. Zu uns kommt der Tod durch die gleiche Tür, wie er bei Adam reinkam, nämlich durch die Sünde. Keiner entkommt der Herrschaft des Todes, weil er keiner der Macht der Sünde entkommt. Das ist das Problem, verstehen Sie? Keiner entkommt der Macht der Sünde und darum entkommt auch keiner der Herrschaft des Todes. Das ist eine Regel ohne Ausnahme. Und dieser Tod hat drei Aspekte. Es gibt den geistlichen Tod, dass wir von Gott getrennt sind. Es gibt den leiblichen Tod, der sozusagen zeigt, wie gravierend der geistliche Tod ist, dass wir dieses Leben hier auf dieser Erde verlieren. Und es gibt den ewigen Tod. Wenn einer in diesem Leben nicht gerettet wird, nicht Vergebung bekommt, dann wird er auf ewig in der Hölle sein. Das ist der ewige Tod oder der zweite Tod, wie das die Bibel auch nennt. Also geistlicher Tod, Trennung von Gott, leiblicher Tod, wir sterben leiblich und ewiger Tod, wir sind dann, wenn wir von Gott getrennt, gestorben sind, auf ewig in der Hölle. Das ist der ewige Tod, das ist auch der zweite Tod, wie es die Bibel nennt, Offenbarung 21, Vers 8. Und Paulus macht deutlich, das ist nicht nur die Situation von Adam, sondern das ist auch die Situation von euch. Das ist die Situation aller Menschen ohne Ausnahme. Ja, Adams Sünde steht in Vers 12, daraus folgt der Tod für alle. Das steht auch in Vers 12 und wissen Sie, was aus dem Tod für alle folgt? Das steht in Vers 18, Verdammnis für alle. Da gehen wir mal runter, hinter die Klammer, und da stehen wir, durch die Übertretung des einen kam die Verurteilung für alle Menschen. Und Verurteilung bedeutet Verdammnis, bedeutet Hölle, bedeutet zweiter Tod, bedeutet ewige Trennung von Gott. Das ist die Logik. Vers 12a, Adams Sünde. Vers 12b, Tod für alle. Folge daraus in Vers 18, Verdammnis für alle. Da hat er uns hingebracht, der eine. Drei Türen zum Tod. Die erste Tür, Adam. Adam, dadurch tritt die Sünde ein. Die zweite Tür, die Sünde. Dadurch tritt der Tod ein. Zu Adam, aber eben mit der gleichen Logik auch zu uns alle. Und jetzt müssen wir einmal Pause machen. Und jetzt müssen wir sagen, aber Paulus, damit hast du eine entscheidende Sache noch nicht erklärt. Wenn du behauptest, das heißt, du behauptest es ja nicht nur, sondern du offenbarst das ja auch im Auftrag Gottes. Das ist ja Offenbarung, das ist ja nicht einfach theologische Meinung von Paulus, was wir hier haben. Wenn du offenbarst, auch bei uns gilt der gleiche Mechanismus. Auch zu uns kommt der Tod durch die Sünde. Dann fehlt noch eine Erklärung, Paulus. Dann fehlt nämlich noch die Erklärung, wie die Sünde zu uns kommt. Wie kommt die Sünde zu uns? Dass durch die Sünde der Tod kommt, das ist klar. Und wie die Sünde zu Adam kam, hast du auch erklärt. Und das können wir auch in 1. Mose 3 nachlesen. Aber Paulus, wie kommt die Sünde zu uns? Wodurch werden wir Sünder? Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Und ich muss sagen, was jetzt kommt, das ist ein schwieriger Gedanke, weil er unserem Denken so fremd ist. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie trotzdem dabei bleiben. Und dann haben wir es miteinander geschafft. Wodurch wurden wir Sünder? Die Antwort gibt Paulus in der letzten Zeile von Vers 12. In der letzten Zeile von Vers 12. Also auch zu uns ist durch die Sünde der Tod gekommen. Und wodurch wurden wir Sünder? Was schreibt Paulus? Weil sie alle gesündigt haben. Und sie, das sind die Menschen, weil sie alle gesündigt haben. Woher weißt du das, Paulus? Woher weißt du das? Wie kannst du das mit dieser Bestimmtheit über alle Menschen sagen, dass sie alle ohne jede Ausnahme sündigen bzw. gesündigt haben? Auch über die noch geboren werden, auch über die Babys. Wie kannst du das sagen, Paulus? Wie ist das gemeint? Sie haben alle gesündigt. Wann soll das bitteschön gewesen sein? Und die Antwort finden wir weiter unten in Vers 18. Nämlich durch die Sünde des einen ist die Verurteilung über alle gekommen. Durch die Sünde des einen, Adam, ist die Verurteilung über alle Menschen gekommen. Das heißt, wir sind verdammt, weil Adam gesündigt hat. Das ist die Aussage. Halten Sie sich fest, aber das ist die Aussage. Wir sind verdammt, weil Adam gesündigt hat. Seine Sünde wird uns von Gott angerechnet als unsere Sünde. Das ist kollektiv. Korporativ, sagt man. In Adam haben wir alle gesündigt. Die gesamte Menschheit. Das ist Erbsünde. Und das sagt Paulus hier. Und ich habe das überprüft. Das sagen die allermeisten bibeltreuen Kommentatoren. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Sonderlehre, die ich Ihnen verbreite. Ich habe das überprüft bei Martin Lloyd-Jones, bei John MacArthur, bei John Stott, bei Douglas Moo. Ich habe immer noch mal nachgeguckt. Sagt er es auch so? Sagt er es auch so? Und das ist wirklich bestätigt von ganz vielen bibeltreuen Exegeten, dass Paulus das hier so meint. In Adam haben wir alle gesündigt, die ganze Menschheit. Die universale Reichweite des Todes wird auf die Sünde eines Mannes zurückgeführt. Das ist erstmal schwer für uns zu denken, mit unserem westlichen Individualismus. Ja? Und jetzt versteht man auch, warum Paulus in Vers 12 am Ende in der Vergangenheit spricht. Da steht im Griechischen die Form des Aorist. Das heißt, eine Sache ist abgeschlossen und passiert. Sie haben gesündigt. Die Verbform meint einen ganz bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit. Sie haben gesündigt. Paulus sagt nicht, naja, jeder Mensch sündigt ja dann irgendwann und tritt dann irgendwie ein in die Reihe der Sünder und deswegen sündigen wir früher oder später alle und deswegen sterben wir alle, sondern Paulus sagt, sie haben damals gesündigt, an einem bestimmten Tag. Zu einem bestimmten Zeitpunkt haben alle gesündigt. Als Adam sündigste hast du gesündigt, als Adam sündigte habe ich gesündigt. Obwohl wir noch gar nicht auf der Welt waren, aber wir waren gewissermaßen, wie die Bibel es sagen würde, in seinen Lenden. Wir sind ja seine Nachkommen. Und Paulus erklärt auch nicht weiter, warum das so ist. Das ist schwer für uns zu denken. Ich sage es nochmal. Paulus erklärt auch nicht weiter, wie das mit unserem individualistischen Gerechtigkeitsempfinden zu verbinden ist. Er erklärt es nicht, sondern er offenbart uns das so als verbindliche Wahrheit von Gott. Er sagt, Gott bewertet das so. In Adam hast du gesündigt. Seine Schuld ist deine Schuld. Das heißt, obwohl ich, Wolfgang Nestvogel, tausende von Jahren nach Adam geboren wurde, hänge ich mit in der Sünde drin von Adam, die Jahrtausende vorher passiert ist. Warum? Weil ich zu der Menschheit gehöre, deren Haupt Adam ist. Ich wurde aus seinen Lenden geboren, als einer seiner Nachfahren. Das meint Erbsünde. Und das zeigt die Spätfolgen, die Geschichte haben kann. Über viele Generationen hinweg. Und damit kommen wir jetzt endlich zum Schluss zur dritten Tür. Die dritte Tür zum Tod. Drei Türen zum Tod, hatten wir gesagt. Die erste Tür, Adam. Durch diese Tür kommt die Sünde in die Welt. Die zweite Tür, die Sünde. Durch diese Tür kommt der Tod in die Welt. Und was ist die dritte Tür? Meine Geburt. Das ist die dritte Tür. Denn durch die Tür meiner Geburt komme ich hinein in die Adamsfamilie. Verstehen Sie, meine Geburt ist die dritte Tür zum Tod. Ich werde in die Menschheitsfamilie, in die Adamsfamilie, denn das heißt es ja, hineingeboren. Und dadurch bekomme ich Anteil sowohl an seiner Sünde als auch an dem darauf folgenden Tod. Das ist schwer zu verstehen, ich weiß es, weil es für uns ein fremder Gedanke ist. Aber Paulus schreibt das hier so. Also die erste Tür Adam, dadurch kommt die Sünde in die Welt. Die zweite Tür die Sünde, dadurch kommt der Tod in die Welt. Und die dritte Tür ist meine Geburt. Denn durch diese dritte Tür komme ich rein in die Adamsfamilie und erhalte dadurch Anteil sowohl an seiner Sünde als auch an dem daraus folgenden Tod. Und jetzt verstehen wir auch, warum Paulus in 1. Korinther 15, Vers 22 schreibt, in Adam sterben alle. In Adam sterben alle, schreibt Paulus. Sind Sie schon mal drüber gestolpert, über diesen Vers? 1. Korinther 15, 22, in Adam ist unser aller Tod beschlossen. In Adam sterben alle. Und wie sind wir in Adam reingekommen? Durch unsere Geburt. Und daran siehst du, sagt Paulus, was ein Einzelner bewirken kann. Was ein Einzelner bewirken kann. Adam, aber dann auch Christus. Und wissen Sie, wer im Alten Testament lebte, der kannte einige vergleichbare Fälle. Also für den alttestamentlich denkenden Menschen war dieses Stellvertretungsdenken leichter nachzuvollziehen. Ich will nur ein Beispiel sagen. In Josua 7, da hat ein Einzelner, nämlich Achan, Gottes Gebot mit Füßen getreten. Ganz übel. Und da hat er sich an der Kriegsbeute bereichert. In Josua 7 steht das. Und sie sollte verbannt werden, aber er hat sie gestohlen und versteckt. Und wie reagiert Gott auf diese Schuld von Achan? Er macht ganz Israel verantwortlich. Er sagt in Josua 7, Vers 1, die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Es war ja nur Achan. Aber Gott sagt, nein, die Israeliten vergriffen sich dran. Und da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und dann steht in Josua 7, Vers 11, Israel hat sich versündigt. Das war nicht einfach nur die Einzelprivatsache von Achan, es war die Sache Israels. So hat Gott das bewertet. Und es kehrte erst wieder Frieden ein, nachdem Achan entlarvt und verurteilt worden war. Das ist Gottes Sicht. Das ist Gottes Urteil. Das heißt für mich, seitdem ich, Wolfgang Nestvogel, geboren wurde in die Adamsfamilie hinein, bin ich Adams Erbe. Das müssen wir festhalten. Ich bin Adams Erbe. Und ich kann dieses Erbe nicht ausschlagen. Ein menschliches Erbe können Sie unter bestimmten Umständen ausschlagen, aber dieses Erbe können Sie nicht ausschlagen. Er hat mir seine Schuld vererbt und noch mehr. Er hat mir seine sündige Natur vererbt. Also ich habe nicht nur die Schuld von Adam geerbt, sondern gleich die sündige Natur noch mit. Dieses Verdrehte gegen Gott gerichtet. Deswegen bin ich ein Kind des Zorns von Natur aus. Epheser 2, Vers 3. Deswegen habe ich ein böses Herz. Johannes 15. Deswegen will ich auch sündigen. Ich bin ein Adamit. Das liegt mir im Blut. Ich bin nicht nur ein Opfer Adams, ich bin immer auch Täter. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes Gesinnungstäter. Ich will das. Diese sündige Gesinnung, das Misstrauen gegen Gott, der Egoismus, das liegt uns von Geburt an im Blut. Und darum, wenn wir wollten, dass unsere Kinder zu Kriminellen würden, dann müssten wir sie einfach ohne Erziehung lassen. Das würde schon funktionieren. Sie würden ohne unsere Erziehung ganz von selbst zu Kriminellen. Weil uns das im Blut liegt. Wir müssten nur ihrem Eigenwillen freien Lauf lassen. Dann würden sie sehr schnell im Knast landen, früher oder später. Vorausgesetzt, die Rechtsprechung funktioniert. Ja, wir sind immer auch Täter. Wir sind immer auch Täter. Wir machen kräftig mit beim Aufstand gegen den heiligen Gott und gegen seine Gebote, weil wir in der Wolle gefärbte Sünder sind. Das ist unser Problem. Das haben wir von Adam geerbt. Wir sind moralisch voll verantwortlich. Wir sind Opfer und Täter und wir stehen als Täter vor Gottes Gericht und hängen mit drin in der Adamsfamilie. Und unser größtes Problem, ich sage das nochmal, sind nicht einzelne Sünden, die wir tun. Das sind nur die Symptome, die einzelnen Sünden. Unser größtes Problem, sagt die Bibel, ist, dass wir in unserem tiefsten Herzen Sünder sind. In der Wolle gefärbte Sünder. Das sind wir und nichts anderes. Und darum müssen auch alle Ideologien scheitern, die darauf hoffen, dass man den Menschen irgendwie verbessern könnte. Das sind alles Seifenblasen, die platzen. Das sind alles Illusionen, ja. Die evolutionistische Illusion, der Mensch wird im Laufe seiner Entwicklung von selbst besser. Na, das sieht man ja. Oder die humanistische Illusion, man könne den Menschen verbessern dadurch, dass man ihn bildet und das Bildungssystem entsprechend entwickelt, dann bessert man den Menschen. Oder die kommunistische Illusion, dass der Mensch besser wird, wenn man die Umstände verbessert. Und bessern wir die Umstände, bessern wir den Menschen. Natürlich sieht man ja, wohin das geführt hat. Wissen Sie, alle diese Illusionen scheitern an der biblischen Diagnose, dass wir Sünder sind in unserem Wesen. Alle diese Ideologien können gar nicht funktionieren. Wir sind Sünder in unserem tiefsten Wesen. Der Mensch verfault von innen. Der Mensch verfault von innen. Das sagt Paulus. Und das gilt für die ganze Menschheit. Und unter dieser Diagnose kann sich keiner wegducken. Das ist die Wahrheit. Und das ist auch die Stoßrichtung von Vers 13 und 14. Das können wir jetzt nicht mehr im Einzelnen auslegen. Ich erkläre das nur noch mal kurz. Adam hatte von Gott ein konkretes Gebot, sagt Paulus, das er übertreten hat. Und genauso hatten die Israeliten seit Mose auch konkrete Gebote, an denen man die Sünde festmachen konnte, die 10 Gebote. Und die in der Zwischenzeit lebten, also von Adam bis Mose, denen konnte man die Sünde nicht so detailliert nachweisen. Die begingen nicht die gleiche Einzelsünde wie Adam. Die verstießen nicht gegen ein konkretes Einzelgebot, das Gott ihnen gegeben hat, wie bei Adam. Die konnte man nicht so ganz konkret, präzise, detailliert überführen, wie durch die 10 Gebote nach Mose. Und dennoch herrschte auch unter denen der Tod. Obwohl es dann noch kein Gesetz gab, obwohl es da noch keine 10 Gebote gab, obwohl es da keine so klare Ansage wie bei Adam im Paradies gab. Warum herrschte der Tod auch unter denen? Weil sie tief in ihrem Herzen Sünder waren, tief in ihrem Herzen verdorben waren, tief in ihrem Herzen gegen Gott gerichtet waren. Und weil sie Teil hatten an der Sünde Adams als seine Erben. Das ist im Grunde genommen die ganze Message von Vers 13 bis 14. Das heißt, es gibt keine Ausreden, es gibt keine Ausnahmen, es gibt keine Ausnahmen und keine Ausreden. Wir stehen alle unter diesem Verdikt, unter diesem Urteil. Drei Türen zum Tod, drei Türen, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind, sagt Paulus. Nochmal, die erste Tür ist Adam, durch diese Tür kam die Sünde in die Welt. Die zweite Tür ist die Sünde, durch diese Tür kam der Tod in die Welt. Und die dritte Tür, das ist für uns ganz persönlich entscheidend, ist unsere Geburt. Denn durch diese dritte Tür kommen wir rein in die Adamsfamilie und dadurch bekommen wir Anteil sowohl an Adams Sünde als auch an dem daraus folgenden Tod. Geistlicher Tod, leiblicher Tod, ewiger Tod. Das ist eine schonungslose Diagnose. Das ist eine harte Wahrheit. Aber Sie müssen nächsten Sonntag wiederkommen. Sie müssen nächsten Sonntag wiederkommen. Und dann werden Sie sehen, dass diese dunkle Wahrheit im Dienst einer strahlend hellen und beglückenden Wahrheit steht. Und das müssen Sie unbedingt miterleben. Und das deutet Paulus schon hier beim letzten Satz von Vers 14 an. Da sagt er von Adam, der ein Vorbild dessen ist, der kommen sollte, nämlich von Christus. Dein Vorbild dessen ist, der kommen sollte. Eigentlich ist ja Adam genau das Gegenteil von Christus. Aber er ist ein Vorbild insofern, als an ihm deutlich wird, siehe, was einer machen kann. Siehe, was einer verändern kann. Alles. Und in Vers 18 wird Paulus das dann so zusammenfassen und unterstreichen sich diesen Vers 18 dick und rot. Also wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kam auch durch die Gerechtigkeit, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen. Also durch einen, der sein Leben gibt, um für meine Schuld zu bezahlen, nämlich Christus. Für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Sieh, was ein einziger ausrichten und verändern kann. Wir werden das nächsten Sonntag genau ansehen. Aber ich weiß ja nicht, was mit Ihnen bis dahin passiert. Und darum muss ich Ihnen das zum Abschluss noch unbedingt sagen. Im Camp von Adam, da sind sie automatisch drin. Durch diese dritte Tür, durch ihre Geburt im Camp von Adam sind sie automatisch drin. Da werden sie nicht gefragt, da werden sie reingeboren. In das Camp von Jesus Christus, da müssen sie bewusst drüber wechseln. Das ist der Unterschied. Sie müssen sich nicht freikaufen, das können sie gar nicht. Sie müssen keine Vorleistung bringen, das geht sowieso nicht. Alle unsere Vorleistungen zerfließen in nichts, weil sie vor Gott nicht genügen können. Sie müssen nur schreien. Sie müssen nur schreien, Jesus, hol mich hier raus. Jesus, hol mich hier raus. Ich will nicht mehr an dieses tödliche Erbe von Adam gekettet sein. Ich will nicht mehr an diese tödliche Wirkung meiner Sünde gebunden sein. Ich brauche deine Vergebung. Hol mich hier raus, Jesus. Und wenn sie so beten, dann werden sie erleben, so stark das Erbe von Adam auch ist, an dem wir kleben mit unserer Existenz. Jesus ist ungleich stärker. Und so sehr Adams Sünde uns reingerissen hat, so viel mehr kann Jesu Vergebung uns rausreißen. Ich muss nur zugeben, wie sehr ich ihn brauche. Das muss ich zugeben. Und ich muss zugeben, dass es meine eigene Sünde war. Genauso wie die von Adam, die Jesus ans Kreuz brachten. Meine eigene Sünde wie die von Adam, an der ich teilhabe, die Jesus ans Kreuz brachten. Und dann werde ich gerne einstimmen in das Bekenntnis, das unsere farbigen Glaubensgeschwister in ihre Negro Spirituals hineingesungen haben. Warst du dabei, als sie meinen Herrn kreuzigten? Were you there when they crucified my Lord? Were you there? Und die Antwort kann nur lauten, ja, ich war dabei. Ich war dabei. Damals trug er auch meine Schuld. Und das reicht völlig aus, um mich für immer zu retten. Und dich auch. Amen.